Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Tia Ehinger. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mal wieder Herbst und damit steht ein Event vor der Türe. Die Buchmesse. Extra dafür haben wir ein vierteiliges Feature für euch, in der sich alles rund ums Buch dreht. Letzten Sonntag konntet ihr bei uns bereits hören, wie Menschen lesen, wie sie das in der Zukunft vielleicht tun werden und was es mit Reading Trends auf Social Media so auf sich hat. Heute gehen wir dabei etwas auf die Jagd. Auf die Jagd nach Büchern. Wo bekommt ihr eure Bücher her? Kauft ihr sie noch in Läden oder ladet ihr sie bei euch bequem auf ein Kindle? Die Angebote auf Amazon sind immerhin gewaltig. Jeder findet etwas. Ein Buch von bekannten Verlagen? In den Einkaufswagen. Ein selbst publiziertes Buch? Testen wir es. In unserem heutigen Beitrag werfen Lena Köhler und Marlene Merkle einen Blick auf das Verlagswesen und den Buchmarkt. Sei es Konkurrenz wie Riese Amazon oder Krisen wie die Corona-Pandemie, der Buchmarkt muss gegen einiges standhalten. Ein weites Thema, weshalb sich auch die dritte Folge damit noch weiter beschäftigen wird, so viel sei verraten. Das Projekt entstand im Rahmen eines Masterstudiengangs im Bereich Medienwissenschaft an der Universität Tübingen mit Unterstützung von Experten und Expertinnen zum Thema Buch. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der zweiten Folge von Hashtag Literatur – Bücher in der digitalen Welt.
Und das ist eine große Gefahr dahingehend, dass mehr und mehr wir uns dahin bewegen, dass nur noch schreiben kann, wer sich's leisten kann, oder nur noch schreiben kann, wen Amazon dafür auswählt und nach vorne pusht. Und im schlimmsten Fall, wenn man das jetzt dystopisch weiterentwickelt, dann vielleicht nur noch Themen, die Amazon vorgibt, die veröffentlicht werden.
Wenn ich diesem Innovationsdruck nicht gerecht werde, ich selber handle, dann ist es auch falsch, irgendwann zu sagen, ich habe doch hier diesen publizistischen Heiligenschein, bin ein meritorisches Gut, bitte rettet mich alle.
Hashtag Literatur. Bücher in einer digitalen Welt. Ein Hörfunkfeature von Lena Köhler
und Marlene Merkle. Wir berichten über die aktuelle Lage im Buchmarkt, über Trends wie Bookstagram oder BookTok und mögliche Entwicklungen in der Zukunft. Ihr seid BuchliebhaberInnen? GelegenheitsleserInnen oder sogar selbst in der Buchbranche tätig, dann seid ihr hier genau richtig. Wir geben euch Einblicke in aktuelle und mögliche Entwicklungen, wollen Probleme aufzeigen und erkunden, wo Handlungsbedarf besteht.
Wir sind Lena und Marlene. Kennengelernt haben wir uns an der Uni Tübingen. Dort studieren wir Medienwissenschaft. In unserer Stammkneipe beschlossen wir, bei einem Glas Wein gemeinsam ein Feature über Bücher zu produzieren. Warum? Weil wir Bücher lieben und leidenschaftliche LeserInnen sind. Und wir wollen genauer hinschauen. Wie existieren Bücher in unserer modernen und zunehmend digitalen Welt? Wir merken schnell, nicht nur die Digitalisierung, auch der Klimawandel, Corona und der Krieg beeinflussen die Buchbranche. TikTok, Instagram, Wattpad und Self-Publishing. Es hat sich viel verändert und wird es auch in Zukunft noch. Was für Auswirkungen haben all diese Veränderungen, die Krisen und der Wandel? Genau diese Fragen versuchen wir in den vier Folgen zu beantworten. Wir gehen los und sprechen mit verschiedenen ExpertInnen aus der Buchbranche. In Folge 1 haben wir mit unseren ExpertInnen und Experten darüber gesprochen, wie wir heutzutage lesen. Es ging um Literaturblogs und Buchbubbles auf Social Media, das Lesenlernen an sich, E-Books und die Barrierefreiheit. Das war nur der Anfang unserer Reise. Heute geht es um den Buchhandel in Deutschland. Um aktuelle Entwicklungen und Probleme in der Buchbranche. Wo kauft ihr eigentlich eure Bücher? Online oder im Bücherladen eures Vertrauens? Sicher, wer kennt es nicht? Man loggt sich mal eben schnell bei Amazon ein und bestellt dann dort den neuen Krimi. Neben einer Mehrfachsteckdose, Teelichtern und Shampoo. Ist ja auch wirklich easy, bequem und geht schnell. Und gerade in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erlebt haben, seit der Corona-Pandemie nutzen wir den Komfort, den uns der Online-Gigant bietet, noch viel mehr. Allerdings mischt Amazon nicht mehr nur im Warenversand mit. Auch als eigener Verlag und Self-Publishing-Dienstleister bietet der Riese dem traditionellen Buchhandel Paroli. Wir werfen daher auch einen Blick aufs Verlagswesen und sprechen mit verschiedenen ExpertInnen.
Habt ihr euch schon mal überlegt, wie das Buch von den AutorInnen in die Buchhandlung kommt? Hier ein kurzer Überblick. Die AutorInnen haben schon eine Menge Arbeit in ihr Werk gesteckt und ein Manuskript geschrieben. Damit wenden sie sich an Verlage, die ihnen bei den nächsten Schritten bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus helfen. Es gibt große Verlagsgruppen, wie der Publikumsverlag Random House, und auch kleine, unabhängige Verlage. Die sind besonders für die Vielfalt auf dem Buchmarkt bedeutsam, weil sie oft auch unbekannte AutorInnen und außergewöhnliche Themen verlegen. Bekommen AutorInnen keinen Verlagsvertrag oder möchten sich alleine um alles kümmern, dann können sie ihr Buch auch selbst veröffentlichen. Das nennt man Self-Publishing. Damit das Buch vertrieben werden kann, braucht es eine ISBN-Nummer. Dadurch wird es im Verzeichnis lieferbarer Bücher eingetragen. Dort sind alle in Deutschland veröffentlichten Werke gelistet. Rund 2,5 Millionen Titel aus 22.000 Verlagen. Das nutzen vor allem die BuchhändlerInnen, um für ihr Sortiment zu recherchieren und die für sie interessanten Neuerscheinungen beim Zwischenbuchhandel zu bestellen. Das sind Großhändler, auch Barsortimente genannt, die zwischen dem Verlag und dem Einzelhandel stehen. Sie kaufen die Bücher beim Verlag und haben sie dann auf Lager. Dadurch können KundInnen Bücher, die im Laden nicht vorrätig sind, bestellen und so auch in Bücherläden jedes auf dem Markt verfügbare Buch über Nacht bekommen.
Auf diesen ganzen Prozess haben nun aber verschiedene wirtschaftliche, politische und ökologische Entwicklungen Einfluss. Viele bestellen ausschließlich auf Amazon. Ein kleiner Bücherladen nach dem anderen geht pleite. Und Corona tut sein Übriges. Aber stopp! Wie schlimm steht es wirklich um unsere Buchhandlungen? Wie hart Corona und nun auch der Ukraine-Krieg die Buchbranche trifft, haben wir Heinrich Riedmüller gefragt. Viele von euch kennen ihn sicher schon aus der ersten Folge. Aber für die neu dazugekommenen? Er ist Geschäftsführer der Buchhandlung Osiander in Tübingen. Ein renommiertes Unternehmen, das schon seit 1596 existiert. Außerdem ist Heinrich Riedmüller ehemaliger Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Corona hat natürlich ganz viel mit dem Buchhandel gemacht, Einzelhandel insgesamt. Viele Buchhändler und auch Osiander hätten wahrscheinlich nicht überleben können. Ja, bei Osiander stimmt es vielleicht nicht ganz so, aber auch wir waren darauf angewiesen, staatliche Hilfen zu kriegen, weil wenn einem halt, weiß ich was, ein Vierteljahr die Bude geschlossen wird und die ganzen Kosten laufen weiter, man hat zwar für die Mitarbeiter Lohnzuschüsse bekommen, Kurzarbeitergeld, aber alles andere wie Mieten beispielsweise ist ja in voller Höhe weitergelaufen. Es war also schon sehr dramatisch.
Neben dem Onlinehandel und den Buchläden gibt es noch die sogenannten Nebenmärkte. Im Supermarkt oder in der Tankstelle sollen KundInnen zum Spontankauf von Bestsellern animiert werden. Vor allem jene, die sonst nicht in den Bücherladen gehen. Davon kann auch der stationäre Handel profitieren, wenn sie danach doch noch ihren Weg in die Buchhandlung finden. Vor allem während Corona sorgen diese Buchabteilungen für Diskussionsstoff. Bücherläden sind monatelang geschlossen und BuchkäuferInnen tummeln sich vor den Bücherregalen im Supermarkt. Die branchenfremden Abteilungen werden immer größer und damit auch die Gewinne. Das alles, während die viel kleineren Buchhandlungen mit Fahrradlieferungen ums Überleben kämpfen.
Neben Corona kommen zusätzlich noch ganz andere Herausforderungen auf die Buchbranche zu. Unter anderem die Inflation. Evelyn Unterfrauner kennt ihr aus Folge 1. Sie ist Social Media und Verlagsexpertin und Gründerin der Marketingagentur Nonstop Creating.
Dann haben wir natürlich das Thema der Papierpreise, der Rohstoffpreise, die dazu führen, dass Bücher auch automatisch teurer werden. Das ist auch für mich mittlerweile spürbar, dass ein Hardcover auch mal 27 Euro kosten kann, wo ich sage, das erreicht dann für mich schon persönlich so eine kleine Schmerzgrenze. Ich habe mich zwar früher im Verlag immer dafür eingesetzt, dass auch Bücher teurer werden dürften. Nur jetzt unter dieser Perspektive der Inflation ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Und dann überlege ich mir schon zweimal, ob ich mir jetzt ein Buch für knapp 30 Euro kaufe oder besser nicht.
Tatsächlich steigen die Preise derzeit rapide an. So beträgt der durchschnittliche Preis einer Neuerscheinung im Jahr 2020 27,85 Euro. 2019, ein Jahr zuvor, liegt er noch bei 25,42 Euro, also gut 2 Euro Unterschied. So heißt es im aktuellen Bericht des Statistischen Bundesamtes. Grund dafür seien unter anderem die steigenden Rohstoffpreise fürs Papier. Wir sprechen auch mit Uwe Kalkowski darüber. Er arbeitet bei Eichborn, einem Verlag der Bastei-Lübbeck-Gruppe.
Für die Verlagsbranche ist das zweite Riesenproblem gerade die Rohstoffpreise tatsächlich. Ne? Die Papierpreise, die gehen durch die Decke. Viele Buchprojekte sind gar nicht mehr richtig oder vernünftig kalkulierbar, weil bis das Buch realisiert wird, sich der Preis schon nochmal verändert hat. Und für so Großverlage, die haben oft Kontingente bei Druckereien, die können das irgendwie noch abfedern. Aber ich weiß schon von kleinen Verlagen, also keine konkreten Beispiele, aber ich habe von kleinen Verlagen gehört, die schon Buchprojekte zurückstellen mussten, weil sie es einfach nicht finanzieren konnten.
Wir stoßen bei unserer Recherche auf einen Textbeitrag auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur.
Letztlich habe der Anstieg dieser Kosten Konsequenzen für die Auswahl der Bücher, die man produziere. Damit werden Programmentscheidungen getroffen, die bestimmte, schwierige, interessante, aber eben nicht so gut verkäufliche Titel verschwinden lassen. Das ist das Tragische an der Entwicklung, dass es inhaltliche Konsequenzen haben wird.
Sagt Susanne Schüssler, Verlegerin und Geschäftsführerin des Wagenbach Verlags, im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Hier wird ein Worst-Case-Szenario skizziert. Die Papierknappheit führe dazu, dass Verlage vielleicht weniger erfolgreiche Bücher nicht mehr drucken können. Ist das wirklich so? Müssen wir damit rechnen, dass die Themenvielfalt durch die Papierknappheit abnimmt? Wir haken bei Penguin Random House nach und bitten die Lektorin Magdalena Herr um Auskunft. Wir erhalten ein schriftliches Statement.
Bei uns hat die Papierknappheit bisher keine Auswirkung auf die Zusammensetzung des Programms. Wir entscheiden uns nicht gegen Bücher aufgrund der Papierknappheit. Es wird vielmehr an anderer Stelle optimiert. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Ladenpreis bei einem Buch angehoben werden muss.
Ganz so schlimm ist es also bei der großen Verlagsgruppe Random House nicht. Oder noch nicht, denn wer weiß, wie die Inflation und die Krisen die Buchbranche noch treffen werden. Die Buchbranche leidet unter den Krisen, aber bereits vor der Corona-Pandemie ist die Zahl der Buchhandlungen und BuchkäuferInnen merklich zurückgegangen.
Der deutsche Buchmarkt hat es nicht leicht, der ganze Einzelhandel hat es gerade nicht leicht. Das sieht man ja, wie viele Geschäfte mittlerweile leer in den Städten sind. Der Buchhandel verliert jedes Jahr ungefähr, aber das ist eine Entwicklung, die gibt es schon seit 10 Jahren. Ungefähr 100, 150 Buchhandlungen im Jahr. Also jetzt haben wir, glaube ich, noch 2800 Buchhandlungen, die im Börsenverein Mitglied sind. Das waren früher mal, als ich mit meinem Vorsteheramt angefangen habe, waren das, weiß ich was, 1500 mehr. Also das waren dann um die 4000. Also da sieht man schon, dass auch im Buchmarkt eine Marktbereinigung stattfindet. So im Jahr 2016 hat eine GfK-Studie den Buchhandel insgesamt und die Verleger ziemlich aufgeschreckt, wo man eben nachgewiesen hat, dass immer weniger Bücher gekauft werden. Ein dramatischer Rückgang von Buchkäufen stattgefunden hat.
Dabei hat die GfK, kurz für Gesellschaft für Konsumforschung, im Jahr 2018 herausgefunden, dass Menschen zwischen 20 und 49 Jahren erheblich weniger Bücher kaufen und lesen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Stattdessen ist die Nutzung von Online-Medien jeglicher Art gestiegen. Dazu zählen beispielsweise Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video, Videoplattformen wie YouTube oder auch Chats wie WhatsApp. Heute nutzen Menschen vermehrt Online-Medien. Der Grund? Es mangelt an Zeit durch volle Arbeitstage und zu viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Viele Menschen entwickeln außerdem ein Aufmerksamkeitsdefizit durch die schiere Masse an Informationen auf Instagram, YouTube oder TikTok. Aber auch ein Gefühl von Sucht und Abhängigkeit nach den digitalen und sozialen Medien ist ein Grund für den Rückgang des Bücherlesens. Sehr auffällig ist dabei vor allem das sogenannte Binge-Watching. Dabei schauen oder besser gesagt suchten insbesondere junge Menschen eine Folge nach der anderen. Serien befriedigen nämlich viele Bedürfnisse, wie etwas nebenbei machen, sich berieseln lassen, soziale Aktivitäten, mitreden können. Aber es gibt trotzdem auch gute Nachrichten. An und für sich ist die Buchbranche krisenfest und stabil. Das verrät der Jahresbericht aus 2020-2021 des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Demnach steigt der Umsatz sogar. Das klingt widersprüchlich, das hat uns auch erstmal überrascht. Der Grund dafür ist aber simpel. Es gibt nicht mehr BuchkäuferInnen, dafür kaufen die Menschen, die eh schon Bücher gekauft haben, einfach mehr. 2021 machte die Buchbranche einen Gesamtumsatz von 9,6 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2020 sind das 3,5% mehr, denn da lag der Umsatz bei 9,3 Milliarden Euro. So heißt es im aktuellen Spartenbericht Literatur und Presse des Statistischen Bundesamtes.
Jetzt bei der aktuellen Krise mit dem Ukraine-Krieg und mit der Inflation, die wir haben, schlägt sich der Buchhandel relativ gut. Das war in der Vergangenheit immer schon so, dass wenn wirtschaftliche Krisen da waren, hat es den Buchhandel nie so gepackt. Weil offensichtlich gibt es da einmal so eine Rückbesinnung aufs Buch, was ja eine gewisse Wertigkeit hat.
Und diese Wertigkeit des Buchs wird anerkannt und geschützt durch eine gesetzliche Regelung. Bestimmt ist es euch schon mal aufgefallen. Egal in welchem Geschäft ihr ein Buch kauft, es kostet bei allen HändlerInnen gleich viel. Das gilt für gedruckte Bücher genauso wie für E-Books. Egal ob online, bei einer kleinen Sortimentsbuchhandlung oder beim Filialisten. Grund dafür ist die Buchpreisbindung. Neben dem reduzierten Satz für die Mehrwertsteuer soll sie das Kulturgut Buch schützen. Die Buchpreisbindung verpflichtet die Verlage dazu, verbindliche Verkaufspreise für ihre Neuerscheinungen festzulegen, die dann für mindestens 18 Monate gelten müssen. Das soll das Buch vor Preiswettbewerben schützen, bei denen eine kleine Buchhandlung auf dem Land keine Chance gegen große Buchhandelsketten oder Amazon hätte. Das soll dabei helfen, eine intakte Buchhandelslandschaft und die Vielfalt der Buchkultur zu erhalten. Die einzige Ausnahme sind Mängelexemplare, also verschmutzte oder beschädigte Bücher.
Da wird ja auch immer gefragt, warum gibt es dieses, sag ich mal, Privileg im Buchhandel. Das sind Gott sei Dank alle Parteien einer Meinung, dass eben das Buch eine besondere Ware ist, eben nicht nur eine Ware im herkömmlichen Sinn, sondern hat ja viel mit Kultur zu tun, mit Bildung zu tun. Und je mehr Buchhandlungen es gibt und je mehr Bücher gelesen und vertrieben werden, desto mehr zahlt es auch auf Bildung ein und auf Meinungsbildung und wie auch immer. Also insofern hat der Buchhandel meiner Ansicht nach völlig zu Recht auch eine Sondersituation innerhalb des Einzelhandels.
Völlig zu Recht, sagt Heinrich Riedmüller, Mitinhaber von Osiander. Das finden aber nicht alle. Im Jahr 2018 legt die Monopolkommission, also das Beratungsgremium, das die Bundesregierung unterstützt, ein Sondergutachten vor. Darin sprechen sich die Mitglieder für die Abschaffung der Buchpreisbindung aus. Sie würde einen schwerwiegenden Markteingriff darstellen und das Schutzziel für das Kulturgut Buch sei nicht klar definiert. Eine ganze Branche schreckt auf. Der Buchmarkt ohne die Buchpreisbindung, wie könnte das aussehen? Der Börsenverein des deutschen Buchhandels befürchtet schwerwiegende Folgen und beauftragt zwei unabhängige Forschungsgruppen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Buchpreisbindung positiv auf die Titelvielfalt auswirkt und Bücher ohne dieses Gesetz auch teurer würden. Deshalb herrscht große Erleichterung, als der Bundestag die Buchpreisbindung 2018 einstimmig bestätigt. Ein Aufatmen geht durch die Reihen. Die Buchpreisbindung als Rettungsring für die schutzbedürftige Branche. Schwimmen muss sie trotzdem können. Thomas Breyer-Mailänder ist Professor für Medienmanagement an der Hochschule Offenburg. Wir haben den Experten gefragt, ob die Buchpreisbindung ein Allheilmittel ist.
Letztlich muss man aber sagen, wenn es gar nicht läuft inhaltlich, retten einen diese Schutzzäune auch nicht. Also das ist das, was in der Medienbranche manchmal das Problem ist, dass man dann vor lauter Diskutieren in Richtung Politik und Gesellschaft vergisst, dass natürlich die meisten Veränderungen einen Innovationsdruck als Hintergrundkulisse haben. Und wenn ich diesem Innovationsdruck nicht gerecht werde, nicht selber handle, dann ist es auch falsch, irgendwann zu sagen, ich habe doch hier diesen publizistischen Heiligenschein, bin ein meritorisches Gut, bitte rettet mich alle.
Also selbst mit Social Media und einem Rückgang des Lesens ist die Buchbranche krisenfest. Wie sehr, werdet ihr gleich hören. Aber zuerst Home von Morgans.
You had to run away.
So, das war Home von Morgans. Um euch nicht länger warten zu lassen, weiter geht es mit Hashtag Literatur. Bücher in der digitalen Welt von Lena Köhler und Marlene Merkle.
Nicht nur Corona, Kauf- und Leseflauten machen stationären Buchhandlungen zu schaffen. Auch ein Großkonzern, der scheinbar überall seine Finger im Spiel hat, mischt die Buchbranche ordentlich auf. Amazon. Die Verkaufsplattform dominiert den deutschen Onlinehandel und damit hat das Unternehmen einen enormen Einfluss, auch auf den Buchmarkt. Eine kurze Suchanfrage und ein Klick Bestellung später und schon trudelt die Bestellbestätigung ein. Morgen früh kannst du losschmökern. Diese schnellen und unkomplizierten Lieferungen haben wohl die meisten im Kopf, wenn sie an den Konzerngiganten denken. Kein Wunder, denn laut der Statista Global Consumer Survey aus dem Jahr 2022 haben 62% aller Befragten in Deutschland im Jahr zuvor Bücher bei Amazon bestellt. Eine enorme Zahl, die dem stationären Buchhandel zu schaffen macht. Das sieht man, wenn man durch die Städte bummelt. Seit 1949 gehörte die Buchhandlung Gastel zum Tübinger Stadtbild dazu. Seit Herbst 2022 aber nicht mehr. Obwohl eine Genossenschaft noch einen letzten Rettungsversuch startet, überlebt die Traditionsbuchhandlung nicht. Die KundInnen bleiben aus, die Zahlen rot. So geht es vielen Geschäften. Aber kann man den KundInnen und Kunden einen Vorwurf machen? Amazon ist nun mal bei vielen sehr beliebt. Wir fragen uns, warum ist es mindestens genauso verpönt? Und hat das Unternehmen überhaupt einen so großen Einfluss auf die Branche, wie so oft behauptet wird? Was vielen nicht bewusst ist: Amazon verkauft nicht nur Bücher, Amazon verlegt sie auch. Das Unternehmen ist auch als eigener Verlag und als Self-Publishing-Dienstleister tätig. Und nicht nur das, auch in anderen Bereichen der Branche mischt der Konzern ordentlich mit. Mit dem Tochterunternehmen Audible gelingt Amazon ein weiterer Durchbruch. Die Plattform ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Hörbuch-Streaming-Diensten. Mit dem Kindle hat Amazon sogar ein eigenes E-Reader-System. Zusätzlich bietet der Versandriese den buchbegeisterten Kundinnen und Kunden unzählige Möglichkeiten, ihr Hobby durch weitere Angebote auszuleben. So zum Beispiel mit der Leseflatrate Kindle Unlimited. Gerade testet Amazon auch die Buchclub-Plattform Amazon Book Clubs, auf denen bibliophile Amazon-KundInnen verschiedenen Diskussionsgruppen beitreten und auch eigene gründen können.
Amazon ist mittlerweile der größte Buchhändler Deutschlands und ist wahrscheinlich auch der größte Buchhändler Tübingens. Also das ist jetzt nicht unbedingt Osiander, sondern das wird Amazon sein. Amazon hat den Markt komplett aufgemischt. Das war vor allem dann zu Ende der 90er Jahre, hat es ja begonnen, dass der Jeff Bezos von der Garage aus raus Bücher verkauft hat. Anfangs haben wir das alles noch etwas belächelt, aber die Realität hat es dann relativ rasch eingeholt.
Aber mal von Anfang an. Im Jahr 1994 startet das Unternehmen von Jeff Bezos und zwar mit einer einzigen Produktkategorie, dem Buch. Als elektronischer Bücherladen kommt das Geschäft ins Rollen. Bis heute zündet die Business-Idee, denn vor allem in der Verkaufskategorie Literatur gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Artikeln. Das macht das Online-Shoppen für Kundinnen und Kunden besonders reizvoll. Damit findet die Erfolgsstory Amazon seinen Anfang und hält bis heute an. Heinrich Riedmüller.
Das muss man jetzt einfach mal sehen. Wir sind eine Marktwirtschaft und wenn einer clever ist, und man muss einfach sagen, Jeff Bezos, das war genial, was der da so erfunden hat und was der hingekriegt hat. Da habe ich größten Respekt vor der unternehmerischen Leistung. Und das ist ja trotz allem ein Unternehmen mit hohen Serviceleistungen, portofreier Lieferung. Das wissen ja selber, heute hat jeder ein Konto bei Amazon.
Oft erkennt man auf den ersten Blick gar nicht, was überhaupt alles zu Amazon gehört. Zum Beispiel übernimmt Amazons Tochterunternehmen ApeBooks im Jahr 2011 das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher, kurz ZVAB. Das ist ein bekanntes Online-Antiquariat, in dem professionelle Antiquare aus 27 Ländern ihre Produkte verkaufen. Auch die aus Folge 1 bekannte Leserplattform Goodreads gehört seit 2013 zu Amazon. Die über 90 Millionen Mitglieder sind dort natürlich nur ein Klick von der Amazon-Bestellung der rezensierten Bücher entfernt.
Das muss man jetzt einfach mal sehen. Wir sind eine Marktwirtschaft und wenn einer clever ist und man muss einfach sagen, Jeff Bezos, das war genial, was der da so erfunden hat und was der hingekriegt hat. Da habe ich größten Respekt vor der unternehmerischen Leistung und das ist ja trotz allem ein Unternehmen mit hohen Serviceleistungen, portofreier Lieferung. Das wissen ja selber, heute hat jeder ein Konto bei Amazon.
Amazon liefert Service. Eine unglaubliche Produktvielfalt, rund um die Uhr Verfügbarkeit und Produktempfehlungen basierend auf den persönlichen Interessen der NutzerInnen. Unmengen kleiner brauner Pakete begeben sich jeden Tag auf die Reise von Amazons Verteilerzentren zu KundInnen. Das erste Buch verkauft Amazon am 16. Juli 1995. Und zwar einen dicken Wälzer über das Denken. Um diese Anfänge von etwas ganz Großem zu würdigen, steht auch heute noch ein Exemplar dieses Bandes im Foyer der Amazon-Zentrale in Seattle. Und nicht nur das, nach diesem ersten Kunden, dem bekannten Computerwissenschaftler John Wainwright, wurde sogar eines der vielen Amazon-Gebäude benannt.
Ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen, das vielseitige Angebote im Bereich Buch bietet. Und wo genau liegt jetzt das Problem? Bestimmt kennt ihr die Negativschlagzeilen. Ausgebeutete MitarbeiterInnen, eine schlechte CO2-Bilanz und Steuern werden anscheinend auch kaum bezahlt. Amazons Erfolg ist enorm und deswegen auch der Einfluss des Unternehmens. Je mehr Kundinnen und Kunden Amazon mit seinem Service für sich gewinnen kann, desto mehr Käufe bleiben eben im stationären Handel aus. Und das ermöglicht Amazon eine marktbeherrschende Stellung. Die beeinflusst aber nicht nur die kleinen Geschäfte, sondern auch die Verlage. Denn für sie ist Amazon durch seine vielen KundInnen ein extrem wichtiger Vertriebsweg.
Weil eben mehr und mehr Verlage in Abhängigkeit geraten von Amazon. Amazon wird eine der wichtigsten Vertriebslinien. Je weniger ich beispielsweise als kleinerer oder mittlerer Verlag im stationären Handel überhaupt präsent bin, desto mehr muss ich mich auf die Spielregeln von Amazon einlassen.
Die Bücher von kleinen Verlagen sind in Buchhandlungen mittlerweile immer weniger sichtbar. Oft verdrängt durch die Bestseller von namhaften Verlagen, mit denen Buchhandlungen auf Nummer sicher gehen können. Auch im Zwischenhandel sind die Bücher der kleinen Verlage dadurch seltener verfügbar. Das Problem ist also, dass die Bücher kleiner Verlage oft gar nicht mehr in den Buchhandlungen angeboten werden. Anke Blashofer ist Buchhändlerin im kleinen Buchcafé Vividus in Tübingen. Sie hat sich für die nächsten Folgen bereit erklärt, uns als Expertin zur Seite zu stehen. Bücher von kleinen Verlagen machen bei Vividus einen großen Teil des Sortiments aus. Wir unterhalten uns an einem kleinen Tisch in der Kinderbuchabteilung. Das schöne, alte Gebäude, das historische Nonnenhaus, ursprünglich ein Kloster, steht unter Denkmalschutz. Das fast 600 Jahre alte Fachwerkhaus verleiht der Buchhandlung ein ganz besonderes Flair.
Wir bekommen dann über einen Großhändler das Buch gar nicht mehr über Nacht und müssen auch öfters jetzt den Verlag einfach kontaktieren und Autoren, die gar nicht verlegt werden, weil sie keinen Verlag finden, können ja auch im Selbstverlag verlegen und verkaufen dann eben auch. Die mieten sich dort ja. Das ist ja dann auch ein Platz.
Hier übernimmt Amazon mit seinem Marketplace, eine Art Online-Marktplatz für Drittanbieter, und gibt Kleinverlagen und Self-PublisherInnen die Chance auf eine höhere Sichtbarkeit und Amazon die Chance auf mehr Geld. Sie verlangen für einen Platz auf ihrem Marketplace nämlich einen monatlichen Beitrag und weitere Verkaufsgebühren. Kleine Verlage machen sich damit umso abhängiger von Amazon als Verkaufsmöglichkeit. Neben dem Marketplace für Drittanbieter, den vor allem kleine Verlage und Self-PublisherInnen nutzen, verkauft Amazon aber auch selbst. Sie bestellen und lagern die Bücher. Hier geraten nun auch viele große Verlage in die Bredouille. In verschiedenen Artikeln und Kommentaren lesen wir die gleiche Beschwerde. Amazons Bestellmengen seien oft viel zu hoch. Man könnte meinen, Amazon würde den Verlagen dadurch etwas Gutes tun. Hier kommt aber das Remissionsrecht ins Spiel. Das bedeutet, dass Verlage finanziell für die Exemplare gerade stehen müssen, die der Händler, also Amazon, nicht verkaufen kann. Verhandeln funktioniere nicht. Amazons Bestellmengen seien nämlich überwiegend von Algorithmen berechnet und auch in den Verteilerzentren suche man vergeblich nach menschlichen AnsprechpartnerInnen. Schicken die Verlage nicht die exakte Stückzahl, werde die Lieferung nicht angenommen und auf Kosten der Verlage zurückgeschickt. Für einige seien diese spekulativen Aktionen von Amazon eine Existenzgefährdung.
Die Gefahr besteht natürlich schon, dass Amazon, und das war in der Vergangenheit auch so, aufgrund der Marktstärke gegenüber den Verlagen sehr massiv aufgetreten ist. Also was Konditionsfragen anbelangt, was Logistikfragen anbelangt. Also die können tatsächlich dem Verlag vorschreiben, bitte liefere deine Bücher am Donnerstag um 17 Uhr bei uns an der Rampe an. Und wenn es da nicht kommt, dann hast du eine Konventionalstrafe zu zahlen. Und war auch in der Vergangenheit schon hin und wieder mal so, dass Amazon nicht gefügige Verlage ausgelistet hat. Beispielsweise war das mal so in den 2000er Jahren den Diogenes Verlag. Der Diogenes eben nicht mitgemacht, die haben eben nicht mehr Konditionen gegeben und dann haben sie eben, ja, wurden die eben nicht mehr von Amazon, also nicht mehr gezeigt, das haben die dann schon gemerkt. Also das wie überall, wenn man eine marktbeherrschende Stellung hat, dann lässt man auch die Muskeln spielen und dann versucht man natürlich das Maximale rauszuholen.
Mit Heinrich Riedmüller unterhalten wir uns darüber, welche Möglichkeiten Amazon außerdem hat, die Verlagswelt aufzumischen.
Und das andere ist natürlich auch, dass Amazon mittlerweile auch als Publisher, als Verlag auftritt, da eben auch versucht, Autoren an sich zu binden. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht so der Fall, aber es gibt in Amerika den einen oder anderen prominenten Fall, wo ein Autor eben sagt, ich veröffentliche mein Buch zuerst bei Amazon. Und dann vielleicht später mal woanders, machen Gott sei Dank wenige Autoren, aber es gibt so ein oder zwei spektakuläre Fälle, hat es gegeben. Also auch da wird natürlich versucht, die marktbeherrschende Stellung auszubauen.
Great stories are our passion.
Dieser Slogan begrüßt uns auf der Webseite von Amazon Publishing. Seit 2009 agiert Amazon auch als Verlag. Die verschiedenen Verlagsmarken können auf den ersten Blick nicht unbedingt Amazon zugeordnet werden, wie der Krimi-Verlag Edition M oder Montlake mit seinen Liebesromanen. Dabei steht Amazon traditionellen Verlagen in nichts nach. Professionelles Lektorat, Marketing und natürlich Vertriebswege wie kein anderer. Kein Wunder, dass sich viele AutorInnen dafür entscheiden, dort zu veröffentlichen. Unter anderem auch große englischsprachige Bestseller-AutorInnen wie Dean Koontz und Margaret Atwood. Aber auch bekannte Gesichter aus der Unterhaltungsbranche, wie Schauspieler Kevin Hart und Sängerin Jessica Simpson. Man muss aber keine bekannte Persönlichkeit sein, um seine Werke durch Amazon zu publizieren. Noch nicht mal professionelle SchriftstellerIn. Auch im Self-Publishing-Markt ist Amazon erfolgreich. Mit Kindle Direct Publishing bietet Amazon damit vielen die Möglichkeit, ihre schriftstellerischen Ambitionen auszuleben. Für viele sicher auch ein Anreiz: der jährliche Kindle Storyteller Award. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Zusätzlich gibt es einen Verlagsvertrag bei Amazon Publishing und das eigene Buch als Hörbuch bei Audible. Wenn sich die Self-Publishing-AutorInnen entscheiden, bei Amazon zu veröffentlichen, dann kann Amazon für eine höhere Sichtbarkeit ihrer Bücher sorgen. Wenn sie sogar exklusiv bei Amazon veröffentlichen, dann haben die Bücher es noch leichter, dort ein gutes Ranking zu ergattern. Das heißt aber gleichzeitig, dass sie natürlich nur dort zu kaufen sind. Weil es Bücher, die im Self-Publishing erscheinen, sowieso nur sehr selten in die Regale von Buchhandlungen schaffen, bietet Amazon damit eine attraktive Möglichkeit, das eigene Werk für LeserInnen zugänglich zu machen. Aber auch KäuferInnen versucht das Unternehmen an das eigene Imperium zu binden. Digitale Inhalte aus fremdem Hause werden von Amazons Kindle ferngehalten und ohne Umwandlung können andere Lesegeräte Amazons E-Books nicht öffnen. Monika Pfundmeier gehört zu den erfolgreichsten Self-Publishing-AutorInnen Deutschlands. Sie wurde für ihre Leistung mehrmals ausgezeichnet, unter anderem für ihr Buch Blutföhre.
Für mich ist Amazon als Autorin, die gerne in dem Kanal Self-Publishing arbeitet, definitiv ein wichtiger Partner. Der Zugangsweg, den Amazon zur Verfügung gestellt hat, war auch ein sehr, sehr barrierefreier und das schätze ich auch sehr, dass darüber die Möglichkeit geschaffen wurden, Geschichten zu erzählen, die von denen die Schreibenden überzeugt sind, die aber bei Verlagen einfach nicht zustande kommen, weil sich die dem Risiko abgeneigt zeigen, weil die den Mut nicht haben, dieses Wagnis einzugehen, weil die schlicht und ergreifend mehr die Nummer sicher fahren wollen. Und das schätze ich sehr, dass da die Bewegung reingekommen ist in den Markt und den geöffnet hat und Veränderungen letztendlich auch gebracht hat.
Für Verlage und AutorInnen ist Amazon ein zentraler Absatzkanal. Deshalb ist es elementar, dass deren Bücher auf Amazon verfügbar, aber auch sichtbar sind. Und darüber hat nun einmal das Unternehmen selbst die Kontrolle.
Aber die Gefahr ist halt auch, dadurch, dass Amazon nicht nur Produzent oder Hersteller oder Verlag von Büchern ist, sondern einfach auch die Vertriebswege kontrolliert. Und zwar in dem Fall elektronisch kontrolliert und mit Algorithmen, in die nur Amazon selbst einen Einblick hat, heißt es aktuell bereits, dass die Titel, die in Amazon Verlagen veröffentlicht werden, auch die sind, die bei Vorschlägen nach vorne geschoben werden. Heißt das, was ansonsten erstellt wird, egal ob das aus Publikumsverlagen in Deutschland oder aus dem Self-Publishing kommt oder aus sonstiger Quelle, das ist einfach mal weiter hinten angesiedelt.
Ein nicht ganz fairer Kampf um Sichtbarkeit herrscht auf der Verkaufsplattform. Monika Pfundmeier sagt, um gegen Amazon-Bücher anzukommen, müssen andere Verlage und AutorInnen ganz schön Geld in die Hand nehmen.
Jetzt habe ich natürlich schon als Verlag und natürlich auch als AutorIn, die unternehmerisch denkt, die Möglichkeit, Werbung für mein Buch zu schalten. Ein Verlag, gerade wenn ich ein großer Verlag bin, kann ich mir das noch leisten, dass ich da in Werbung ordentlich rein Puffer und klar, dann sagt Amazon auch, ja, okay, wer Werbung zahlt, der kommt natürlich nach vorne. Aber ich heiße einen Umkehrschluss halt auch, diejenigen, die dieses Budget nicht haben, sind unsichtbar. Und das ist eine große Gefahr dahingehend, dass mehr und mehr wir uns dahin bewegen, dass nur noch schreiben kann, wer sich's leisten kann. Oder nur noch schreiben kann, wen Amazon dafür auswählt und nach vorne pusht. Und im schlimmsten Fall, wenn man das jetzt dystopisch weiterentwickelt, dann vielleicht nur noch Themen, die Amazon vorgibt, die veröffentlicht werden.
Monika Pfundmeier macht die Sorge vor den Folgen von Amazons Marktmacht deutlich und das stimmt nachdenklich. Nicht nur AutorInnen, die sich das Marketing nicht leisten können, haben es schwer, auf der größten Verkaufsplattform sichtbar zu werden. Auch die, die mit ihren Inhalten vom Bestseller-Mainstream abweichen. Die Filmemacherin und Journalistin Brigitte Kleine fragt in ihrer Arte-Dokumentation, wie Amazon den Buchmarkt aufmischt, schon im Jahr 2014.
Was ist mit den Autoren, deren Bücher keinen Massengeschmack treffen? Was mit den Lesern, die auch jene Bücher brauchen, die unbequem sind, aufwühlend, überraschend, obwohl sie auf den Verkaufsrankings ganz unten stehen? Wird es sie noch geben, wenn ein Player wie Amazon den Vertrieb kontrolliert und dazu die Inhalte?
Es wird deutlich. Amazon kann eine großartige Möglichkeit zum Veröffentlichen der eigenen Werke sein. Aber auch Amazon die Marktmacht, alleine auf dem Thron, das ist mit Vorsicht zu genießen. Die Situation ist ernst. Professor Breyer Mailänder sagt uns, sie sei aber nicht aussichtslos.
Natürlich ist es so, dass wir in dem Moment eine Einflussnahme haben, wenn jemand eine besondere Marktmacht hat. Ja, das haben wir immer im System. Jetzt ist es so, dass wir grundsätzlich in dem Bereich von den Rechtsregularien her freie Zugänge zum Markt haben. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich den Effekt hätte, dass nur noch das, was Amazon gut findet, stattfindet über Amazon, dann ist es in dem Moment auch der Anreiz für andere zu sagen, okay, dann bauen wir was Alternatives auf. Ja, also wir haben ja solche Effekte schon auch erlebt, als was weiß ich, Facebook WhatsApp übernommen hatte. Ja, dann auf einmal sind andere Messenger-Dienste haben an Popularität stark zugelegt. Insofern neige ich nicht dazu, jetzt irgendwelche Horrorszenarien aufzustellen, sondern bin nüchtern genug zu sagen, es gibt diese Einflussnahme. Diese Einflussnahme wird es immer geben. Wenn sie zu groß wird, wird es eine Gegenbewegung geben. Und dann sehe ich das nicht so, dass wir dann am Ende des Tages in so einem Einzelmonopol landen.
Seit Jahren werden Vorwürfe laut, dass Amazon Steuervermeidungs- und Verschiebungspraktiken anwendet, die nicht genug geahndet werden. Damit fließt das Geld in Steueroasen im Ausland und nicht etwa wie beim stationären Buchhandel in die Gewerbesteuer und damit in die Infrastruktur, die auch Amazon für seinen Siegeszug durch die Buchbranche nutzt.
Aber es führt eben dazu, dass wenn immer mehr Kunden immer mehr bei Amazon bestellen, nicht nur Bücher, sondern all das andere Zeugs, was sie heute online kriegen, schadet es natürlich irgendwo dem stationären Handel. Also ist ja an der Zeit extrem viel Gewerbesteuer. Amazon zahlt so gut wie keine Steuern, aber nutzt die ganze Infrastruktur, beispielsweise Straßen und weiß ich was alles. Das zahlt alles irgendwo der Steuerzahler, Amazon relativ wenig.
Professor Breyer-Mailänder sieht darin ein globales Problem.
Das ist für mich jetzt eigentlich fast branchenlosgelöst ein Thema. Also wo man sagen muss, wie kriegen wir es denn hin, dass global agierende Unternehmen letzten Endes auch in den Märkten, in denen sie Infrastrukturen benutzen, auch tatsächlich als Steuerpflichtige aktiv sind. Das ist gegenüber im Buchhandel sicherlich unfair, aber das ist genauso auch in anderen Bereichen. Das ist aber eine Geschichte, die man jenseits von der Kulturpolitik und Medienpolitik auf der Ebene der Wirtschafts- und Finanzpolitik auch nur global lösen kann. Das heißt, je mehr ich Akteure habe, die für sich selber den kleinen Einzelvorteil sehen und den dann gegenüber der globalen Steuergerechtigkeit als Wert bevorzugen, desto schwieriger wird es da auch eine internationale Lösung zu finden.
Wir sehen schon, Amazon und der Buchhandel, ein komplexes und schwer zu lösendes Problem.
Ungefähr 5000 Buchhandlungen gibt es in Deutschland. Sie ermöglichen uns an vielen Orten einen Zugang zur Literatur. Das kann der Onlinehandel erst recht, aber offenbar bequemer und womöglich sogar besser. Warum können also stationäre Buchhandlungen in Zukunft nicht einfach aussterben? Warum bemühen wir uns um sie? Könnte man nicht einfach auf sie verzichten?
Interessanterweise ist ja die Erwartungshaltung gegenüber dem stationären Handel, dass er bestimmte Dinge nicht leisten kann, die er eigentlich seit Jahrzehnten gut leistet. Also dieses, ich bestelle alles, was beim Barsortiment da vorrätig ist, also beim Großhandel, und ich habe es dann innerhalb weniger Stunden, wenn ich es bis 18 Uhr bestellt habe, habe ich es am nächsten Tag morgens in meiner Buchhandlung liegen, ist den Leuten ja nicht bewusst. Und wenn sie es dann irgendwann kapieren, sagen sie, das kommt bestimmt durch Amazon. Nein, das war vorher schon der Fall. Und wenn ich es bei Amazon bestelle, kriege ich es in der Regel später. Aber das ist den Leuten nicht klar. Die verbinden im Grunde das unproblematische Kaufen und Bestellen mit dem Onlinehandel. Und in vielen Fällen wird dann eben der Onlinehandel auch mit Amazon gleichgesetzt.
Außerdem gibt es einiges, was die Buchhandlungen viel besser können als der Onlinehandel. Buchhändlerin Anke Blashofer.
Hier kann man sich ja inspirieren lassen, dann, wenn man kommt. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht nochmal ein großer, großer Unterschied. Also klar gibt es, glaube ich, bei Amazon und so, ich bin ja auch öfters, kriegt man dann Vorschläge, was man noch kaufen könnte. Aber es ist ja was anderes, als wenn man jetzt Belletristik kauft und plötzlich denkt, boah, das Buch da in der Naturabteilung ist ja toll. Also das kriegt man sicherlich nicht angezeigt oder so. Ne? Das ist, also die Algorithmen können, glaube ich, noch nicht alles das, was der Mensch an Bedürfnisse spontan entwickelt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ein haptisches und persönliches Erlebnis. Das ist für viele eine Herzensangelegenheit. Auch für Schokoladenvilla-Autorin Maria Nicolai.
Die Welt des klassischen, traditionellen Buchhandels ist wirklich wunderschön. Dort wird kompetent beraten. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler sind unglaublich engagiert. Für ihre Bücher, für die Materie, aber auch für die Menschen. Es ist ein sozialer Punkt, wo man sich begegnet. Es ist auch ein Punkt, wo man sich aufhält einfach. Und es gibt auch immer mehr Buchhandlungen, die jetzt auch zum Beispiel einen Kaffee anbieten oder eine Sitzecke. Und so hat es auch wird es immer mehr zu einem sozialen Mittelpunkt auch. Belebt auch die Innenstädte wieder, die jetzt gerade nach Corona auch in vielem ziemlich brach liegen. Und diese Dinge sind für uns auch als Autoren unverzichtbar.
Hashtag Literatur. Bücher in einer digitalen Welt.
In dieser Folge haben wir weiter die aktuelle Lage und die Hintergründe rund um den Buchmarkt erforscht. Dabei haben wir sofort gemerkt, der Online-Gigant Amazon mischt hier ordentlich mit. Wie wir zu Beginn gehört haben, läuft die Reise des Buchs vom Autor zu seinen LeserInnen ursprünglich folgendermaßen ab. Von den AutorInnen geht das Manuskript in den Verlag, das fertige Buch kommt über den Zwischenhändler in die Buchhandlung und dann zu den LeserInnen. Amazon möchte aber auch ein Stück vom Kuchen. Die AutorInnen können sich mit ihrem Manuskript direkt an Amazon als Verlag oder Amazon als Self-Publishing-Dienstleister wenden und dann geht das fertige Buch direkt zu Amazon als Online-Verkaufsplattform. Das amerikanische Unternehmen hat eigene Rankings und belohnt exklusive AutorInnen mit einer Top-Platzierung. Der Online-Riese belegt hier eine Position mit unglaublich viel Macht, hat das Unternehmen doch die Hoheit darüber zu entscheiden, ob und welche Bücher den LeserInnen angezeigt werden. Amazon wird auch in Zukunft eine Rolle im Buchmarkt spielen. Aber es gibt einige Vorteile, die der Online-Gigant nicht leisten kann. Die lokale Buchhandlung dagegen schon. Wir schätzen es, dort einzukaufen, sich inspirieren zu lassen, in den persönlichen Austausch mit Buchhändlerinnen zu gehen. Es ist ein anderes Kauferlebnis, das uns hoffentlich auch in Zukunft so erhalten bleiben wird.
Denn trotz all der Krisen, die der Buchmarkt in den vergangenen Jahren mitmachen musste, hat sich die Branche als standhaft erwiesen. Der Umsatz steigt, wobei die Anzahl der LeserInnen selbst sinkt. Es gibt keine neuen LeserInnen. Die, die lesen, lesen mehr. Denn insbesondere in solchen unruhigen Zeiten findet immer wieder eine Rückbesinnung aufs gute, alte Buch statt.
Und der Buchhandel, und da zählt eben auch vor allem Osiander und Thalia dazu, die haben sich kräftig gewehrt. Und wir sind sehr innovativ.
Manchmal ist es so, dass sie vor lauter Struggling for Life nicht dazukommen. Ja, also man ist im Grunde immer mit dem Alltagsgeschäft zugange und nimmt sich im Grunde nicht die Zeit zu sagen, eigentlich sollte ich mal eine Woche lang mich nicht mit dem Alltagsgeschäft beschäftigen, sondern darüber nachdenken, wo ich in 3 Jahren oder in 5 Jahren stehe.
Und das, was bei den Verlagen halt stattfindet, ist wirklich keine nennenswerte Innovation. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Es werden Autoren gesucht, es werden daraus gedruckte und digitale Bücher gemacht.
Die Geschwindigkeit und die starren Prozesse sehe ich schon als Herausforderung. Wenn man so sich Verlagsprogramme anguckt, dann ist es immer noch so, dass überwiegend Männer verlegt werden.
Und die Kulturkreise, die wir in Deutschland hier haben, sind zu wenig im deutschsprachigen Buchmarkt abgebildet.
Ich wünsche mir mehr kreative Köpfe. Und diese kreativen Köpfe, die wirklich komplett anders denken, die finde ich in Verlagen nicht.
Hashtag Literatur. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie sich Buchhandlungen und Verlage gegen den Online-Riesen wehren, welche innovativen Schritte sie gehen und gehen sollten, dann hört euch unsere 3. Folge an.
Wir sind Lena Köhler und Marlene Merkle und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin.
Ihr habt es gehört, unsere lokalen Buchläden stecken mehr und mehr in der Krise. Also, wenn ihr das nächste Mal ein Buch auf Amazon bestellen wollt, überlegt doch nochmal, ob es das nicht vielleicht auch im Buchladen um die nächste Ecke gibt. So viele Möglichkeiten der Konzern selbstständigen Autoren auch eröffnet, so sehr hat er die Autoren dann auch in der Hand. Gespannt, was es noch so in der Welt der Bücher zu entdecken gibt? Lange warten müsst ihr nicht. Die nächste Folge gibt es gleich am Donnerstag, direkt zum Beginn der Buchmesse. Das war's für heute mit dem Feature Verlag und Markt, Teil 2 aus der Reihe Hashtag Literatur von Lena Köhler und Marlene Merkle. Entstanden übrigens als Werkstück im Rahmen einer Masterarbeit im Fach Medienwissenschaft. Die Interviewpartnerinnen Heinrich Riedmüller, Sönke Schulz, Maria Nicolai, Monika Pfundmeier, Evelyn Unterfrauner, Anke Blashofer, Professor Thomas Breyer-Mailänder, Uwe Kalkowski, Antiquariat Bader sowie Pauline Slotzky, Community Editions und Magdalena Heer von Penguin Roundhouse. Die Sprecherinnen Lena Köhler, Marlene Merkle, Una Marold, Theo Kasapidis. Schnitt Lena Köhler und Marlene Merkle. Ton und Technik Max-Philipp Schreckenbach und Klaus Klein. Redaktion Ulrich Hägele. Hashtag Literatur, Bücher in der digitalen Welt ist eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2023. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.mikroeuropa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Tia Ehinger. Thank you.
Buch.